Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Hélène de Montgeroux, diese Komponistin und Pianistin, 1764 im französischen Lyon geboren, sie gilt es unbedingt zu entdecken. Bei der Neugründung des Conservatoire de Paris 1795 war sie die erste Professorin für Klavier. Jetzt auf die Agenda gesetzt, Montgeroux's Etüden von der britischen Pianistin Claire Hammond. 29 der hochkomplexen Übungsstücke nahm sie für das schwedische Label Bis auf. Ja, werfen wir einen Blick auf das, was uns erwartet in der kommenden Stunde. In der Rubrik Jahrhundertaufnahmen heute Ignaz Franz Bibas Missa Salisburgensis, seine opulente Salzburger Messe in der Lesart der Ensembles Gabrieli Players und Musica Antiqua Köln. Mit dem Dirigenten Christian Macellaro schauen wir auf seine aktuelle CD mit Werken Antonin Dvorak's. Den Fragebogen Plattencheck beantwortet heute die Mezzosopranistin Anna Lucia Richter. Wir sprechen mit Thomas-Kantor Andreas Reitze über seine Einspielung von Monteverdis Krönung der Poppea. Außerdem gilt es, ein neues Hörbuch zu annoncieren. Richard Wagners Götterdämmerung inszeniert als Hörspiel. Ein sehr originäres Projekt. Und wir sprechen mit den Gewinnerinnen des Fanny Mendelssohn Förderpreises Dorothea Schopelius und Jelisaveta Vassiljeva über ihre neue CD Hashtag Wunderkammer. Thank you. Antonio Vivaldi, sein Concerto für Violoncello, Fagott, Streicher und Basso Continuo hier in der Fassung für Kontrabass, Fagott und Streicher, gegeben von Rik Stottin, Bram van Zambeek und der Kamerata des Royal Konzertgebau Orchestra. Die Vivaldi-CD des Ensembles, ganz im Zeichen von Bearbeitungen für Kontrabass, was im Übrigen klanglich durchaus einleuchtet. Auch dies eine Neuerscheinung des Labels Bees. Hoffmeisters Empfehlung und ansteht eine weitere Ausgabe unserer Reihe mit Jahrhundertaufnahmen. Welche Einspielungen stehen über ihren Referenzcharakter hinaus noch für ein Quäntchen mehr, für solitäre magische Aura? Und das führt uns heute zum böhmischen Barockmeister Ignaz Franz Bieber und seiner monumentalen Missa Salisburgensis, seiner Salzburger Messe. Besonders viele Aufnahmen des Werkes verzeichnet der Katalog nicht, dafür allerdings eine, deren Strahlkraft kaum zu überbieten ist. Uwe Friedrich.
Wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir gar nicht, wer diese pompösen Klänge komponiert hat. Wir nehmen nur an, dass es Heinrich Ignaz Franz von Bieber war. Denn obwohl die Salzburger Messe der prunkvolle Höhepunkt eines beispiellosen barocken Festes war, wurde der Name des Musiklieferanten nicht aufgeschrieben. Im Jahr 1682 hatten Komponisten einfach noch nicht die Bedeutung, die wir ihnen heute beimessen. Viel wichtiger waren im Barock Titel und lange historische Traditionen. Rangmäßig stand der Komponist weit, sehr weit unter dem Erzbischof und 1000 Jahre Erzstift Salzburg wogen deutlich schwerer als ein Musikant, der bloß für die prunkvolle Untermalung der Feierlichkeiten zu sorgen hatte. Es gibt einige Hinweise, dass Heinrich Ignaz Franz von Bieber diese Messe komponiert hat oder jedenfalls große Teile davon. Denn es ist nicht auszuschließen, dass es sich um ein Gemeinschaftswerk handelt. Die Idee des geschlossenen musikalischen Werks eines genialen Künstlers, das nicht mehr verändert werden darf, gab es kaum. Nur mehr ist mehr im Barock. Unsere Vorstellung vom musikalischen Kunstwerk als eigenständige Gattung hat wenig zu tun mit dem, was die Besucher der Salzburger Festlichkeiten 1682 erwarteten. Der Salzburger Dom, vorher jahrelang eine Bauruine, wurde eilig fertiggestellt, um den angemessenen Rahmen für die 1000-Jahr-Feier zu bilden. Wir sehen diese Kirche vor allem als Sakralraum. Für die Zeitgenossen war sie zuvörderst ein Festsaal zur Repräsentation. Ähnlich wie der Dresdner Zwinger hatte der Salzburger Dom eine weltliche Bedeutung und musste erst durch die darstellenden Künste zum Leben erweckt, zum Klingen gebracht werden. Geld spielte für den Salzburger Erzbischof keine Rolle. Es war einfach da und wurde für das höfische Fest bedenkenlos ausgegeben. Prunkgewänder, Mäntel, Hüte, Degen, Schuhe wurden eigens gefertigt, Silber- und Goldgeschirre geschmiedet, Festarchitektur unter freiem Himmel errichtet, Umzüge veranstaltet. Die aufwendige Missa Salisburgensis war nur ein kleiner Teil dieser Machtdemonstration. Heute kann schon diese Messe allein nur aufgeführt werden, wenn sich viele Ensembles und ihre Geldgeber zusammentun. 1997 haben sich Paul McCreesh's Gabrielli Players und Reinhard Goebels Musica Antiqua Köln in der Londoner St. Paul's Cathedral zusammengeschlossen und die Messe in einem ähnlich grandiosen Architekturrahmen glanzvoll aufgeführt. Für die Aufnahme gingen sie allerdings in die deutlich kleinere Abteikirche in Romsey, südwestlich von London. Die hat zwar auch eine kirchentypische Überakustik, aber die musikalische Struktur verschwimmt nicht komplett im Nachhall. Die überwältigende Wirkung von Pauken und Trompeten auf das zeitgenössische Publikum können wir heute kaum noch ermessen. Diese Instrumente wurden nur selten gespielt, in der Regel im Militär und bei offiziellen Anlässen verwendet. Der dritte Stand, also grob gesagt wir, war sowieso nur als Zaungast zugelassen. Bei solchen Feierlichkeiten durfte die Umzüge bestaunen, den Herolden und der Freiluftmusik, in der Regel Militärmusik, lauschen. Der Unterschied zur Alltagspopulär- und Volksmusik könnte größer kaum sein, die Sphären waren komplett geschieden. Was im Dom für die hohen Herrschaften veranstaltet wurde, drang allenfalls in Fetzen durch die Fenster und Portale. Durch diese Aufnahme mit dem Gabrielli Concert and Players und Musica Antiqua Köln können wir diese Musik alle Tage hören, auch wenn der Eindruck über die heimische Stereoanlage oder über Kopfhörer in der Straßenbahn nur ein schwacher Widerschein des barocken Glanzes ist. Wer hat schon Weihrauch zu Hause, um den katholischen Sinnenrausch zu befördern? Durch diese Aufnahme können wir aber mit etwas Fantasie die Prunkverliebtheit der barocken Herrscher nachvollziehen und vielleicht dabei Leonard Horowskis Wissenschaftsschmöker »Das Europa der Könige« lesen. Eine ferngerückte Epoche mit überwältigender Musik.
In unserer Reihe Jahrhundertaufnahmen stellte Uwe Friedrich Ignaz Franz Bibas Missa Salisburgensis in einer Einspielung mit den Ensembles Gabrielli Consort, Leitung Paul McCreesh, und Musica Antiqua Köln, Leitung Reinhard Goebel vor. Erschienen beim Label Archivproduktion im Jahr 1997. Thank you. Aria Variatio, der zweite Satz aus der Violinsonate Nummer 3 F-Dur von Ignaz Franz Bieber. Die Geigerin Lina Tourbonnet wurde begleitet vom Ensemble Musica Alchemica. Die CD Bieber Violin Sonatas erschien beim spanischen Label Glossa. Musik, bei der höchste Kunstfertigkeit trifft auf Introversion und Kontemplation. Was uns führt zu einem anderen, heute um ein Vielfaches populäreren böhmischen Meister, zu Antonín Dvořák. Der rumänische Dirigent Christian Macellaro und das WDR-Sinfonieorchester haben Dvořáks Legenden Opus 59 und dessen tschechische Suite Opus 39 eingespielt. Macellaro, seit einigen Jahren einer der gefragtesten Maestros der Mittelgeneration, der seine Musikerkarriere allerdings begann als Konzertmeister, um sich dann aber schnell anderen Führungsaufgaben zuzuwenden.
Once I noticed that I felt really comfortable being in that position as a leader, I enjoy having the opportunity to be in the middle of the creation of the sound and in the middle of the creation of the character that the orchestra has. So I forget about the pressure, I forget about the public, I forget about anything else, and I feel a little bit like I'm in a giant factory where I actually am the engine that puts together, connects all the pieces together. So for me, this is something that I always loved about the process of leading an ensemble.
Ja, vernimmt man eher selten, dass sich ein Dirigent vergleichsweise offensiv zur Lust am Führen bekennt. Aber die künstlerischen Ergebnisse, die stehen eben auch für solches Selbstbewusstsein. Was unter anderem zeigt Macellaros aktuelle CD mit sinfonischen Werken Antonín Dvořáks. Hier die Legende Opus 59 Nummer 3 mit Christian Macellaro am Pult des WDR-Sinfonieorchesters.
Thank you.
Antonín Dvořák, die Legende Opus 59 Nummer 3 in der Lesart des WDR-Sinfonieorchesters unter Christian Macellaru. Die CD mit Dvořáks Legenden und seiner tschechischen Suite veröffentlicht beim schottischen Label Lynn Records. Hofmeisters Empfehlung, wir kommen zum Fragebogen Plattencheck. Protagonisten der internationalen Klassikszene sind gefragt, Auskunft zu geben über ihre Beziehung und oder Leidenschaft zum Medium Schallplatte, seien es CDs oder LPs. Hören wir, was Mezzosopranistin Anna Lucia Richter zu erzählen weiß.
Welche Platte haben Sie sich zuletzt gekauft?
Ich habe tatsächlich gestern eine wunderbare Aufnahme mit Ravel Scheherazade mit dem, ich glaube, London Symphony Orchestra und der Janet Baker gekauft und mir angehört und war ganz begeistert.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Sehr, sehr viele. Also natürlich eine meiner ersten Erinnerungen, wie von den meisten, die irgendwas noch mit Schallplatten zu tun hatten als Kinder, ist der große Spaß, die auf der falschen Geschwindigkeit laufen zu lassen. Und da meine Eltern auch Musiker sind, fanden wir das dann ganz besonders lustig bei irgendwelchen Liedern von tiefer Männerstimme, die dann zu Schlumpfgeschichten wurden. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich so mit 11, 12 Jahren eine Aufnahme vom letzten Liederabend Fritz Wunderlichs mit der Dichterliebe aus dem Schrank meiner Eltern gezogen habe und mir angehört habe. Und ich glaube, ich habe sie dann gleich 5 oder 6 Mal nonstop hintereinander gehört und bin in Tränen aufgelöst zu meinem Vater gegangen und habe irgendwie gesagt, wie kann man leben mit so viel Schönheit? Das ist doch unpackbar, dass so viel Schönheit existiert. Und ich wollte am liebsten in der Zeit zurückreisen, um Fritz Wunderlich zu sagen, er soll beim Treppensteigen vorsichtiger sein, damit er länger lebt.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Ja, tatsächlich. Ich habe zur Erstkommunion 2 CD-Sammlungen geschenkt bekommen. Hatte ich mir auch beide gewünscht. Vielleicht ein bisschen nerdig als Neunjährige. Eine Sammlung von Maria Callas und 4 CDs von Peter Schreier.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Also tatsächlich nach wie vor eben diese Dichterliebe mit Fritz Wunderlich war sehr, sehr wichtig. Dann Winterreise mit Prey war auch ganz besonders wichtig für mich. Dann aber auch witzigerweise eine Schallplatte, die wir hatten mit Ima Sumac, mit so Naturgesang und so verrückten 50er Jahre Bossa Novas und so. Eine Zeit lang war ich auch danach süchtig.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Die Harnoncourt-Aufnahme der Matthäus-Passion war sehr wichtig für mich, weil es mich so begeistert hat, dass er 6 Wochen sich Zeit genommen hat, sie aufzunehmen und das nicht irgendwie eine Live-Aufnahme mit ein bisschen Korrektur war, sondern wirklich jeder Ton mit Bedacht geprobt und aufgenommen wurde und wirklich ernst genommen wurde mit jedem Takt, was man da auf die Platte band. Und das fand ich sehr, sehr besonders.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Dann muss man ja irgendwie ein bisschen taktisch denken. Also die Platte sollte möglichst lang sein, damit man viel davon hat. Von daher ist dann auch eine der großen Bach-Passionen sicherlich nicht schlecht oder Kunst der Fuge oder etwas in diese Richtung. Aber auch Beethoven-Sinfonien, Beethoven 7. fände ich eine gute Idee. Aber auch natürlich muss eine Lied-CD dabei sein. Also das kann gar nicht anders sein. Und sich da zu entscheiden, uiuiui, da hoffe ich, dass ich ein paar Wochen Zeit habe, bevor ich auf die einsame Insel komme, damit ich in Ruhe überlegen kann.
Wie wichtig sind Ihnen Plattencover?
Ach, das ist so eine Hassliebe. Auf der einen Seite fände ich es natürlich wunderbar, wenn es nur um das auditive Erlebnis ginge. Auf der anderen Seite finde ich, dass ein schlechtes Cover wirklich sehr viel zerstören kann, weil man das ja im Kopf hat, wenn man die Musik hört und das irgendwie auch im Hörerlebnis dann eine Rolle spielt. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder so, dass natürlich Geschmäcker wahnsinnig verschieden sind, sowohl was das Hören als auch was das Sehen angeht. Und man wird nie es allen recht machen, sowohl was die Liedinterpretation oder den Gesang angeht, als auch das Cover. Aber ich finde schon sehr wichtig, dass das Cover das Repertoire widerspiegelt, was dann auf der Platte auch zu hören ist, dass es irgendeinen Bezug gibt und nicht einfach nur ein hübsches Porträtbild ist.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Aufnahmen sind natürlich immer eine Momentaufnahme. Am nächsten Tag würde alles völlig anders klingen, selbst wenn man inhaltlich die gleiche Interpretation sich vorgenommen hat. Aber wir haben alle unterschiedliche Stimmungen, wir haben unterschiedliche Träume nachts und unterschiedliche Erfahrungen. Und all das spiegelt sich natürlich in der Aufnahme wieder. Von daher sind diese Aufnahmen natürlich ein Paradox, denn auf der einen Seite ist es ein Moment, den wir da hören, und auf der anderen Seite kann man diesen Moment aber auf ewig immer wieder wiederholen, wenn man es hört. Aber da die Frage schon so philosophisch ist, muss man eigentlich dann auch noch mit einberechnen, dass jedes Mal, wenn man sich diese Aufnahme anhört, als Hörer, man sich ja auch in einer unterschiedlichen Verfassung befindet. Wenn ich gerade auf der Autobahn unterwegs bin und mir etwas anhöre, dann werde ich es anders wahrnehmen als im stillen Kämmerlein, oder wenn ich frisch verliebt bin, dann höre ich etwas völlig anderes bei der gleichen Aufnahme, als wenn ich mich gerade von meinem Partner getrennt habe. All das spielt natürlich auch eine Rolle.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Viel. Ich meine, natürlich als Musiker bewegt man sich auch einen Teil seines Lebens in dieser Blase, dass man auch andere Freunde hat, die genauso Musiker sind. Und dann kommen solche Nerd-Gespräche zustande, die wahrscheinlich Außenstehende überhaupt nicht verstehen oder nicht interessieren. Ganz besonders als Studentin war das toll. Da haben wir so ganze YouTube-Abende und Aufnahmenabende gemacht, wo wir zusammen saßen bei dem ein oder anderen guten Getränk und ganz, ganz viele Aufnahmen die halbe Nacht gehört haben und uns gegenseitig gezeigt haben, was wir toll finden. Und das war wirklich sehr besonders, weil man da so viel kennengelernt hat, was man sonst vielleicht selber nie gefunden hätte.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Also wir leben, glaube ich, in einer sehr, sehr spannenden Phase, weil sich da jetzt in kürzester Zeit wahnsinnig viel verändert und verändern wird. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, dass sich in Zukunft fast alles über die digitalen Märkte bewegen wird und immer weniger physisch. Also wenn ich Gleichaltrigen eine CD von mir in die Hand drücke, dann lachen die oft schon, weil die haben gar keine Stereoanlage zu Hause. Die wissen gar nicht, was das soll. Das ist irgendwie oldschool. Von daher wird das schon, glaube ich, die Zukunft sein. Ich hoffe sehr, dass man qualitativ vielleicht da noch eine Schippe drauflegen kann, dass eben die Hörerfahrungen auch auf dem digitalen Markt dann noch besser sein können. Das wird sich alles sehr bald herausstellen, denke ich.
Durchaus offen gegenüber den neuen digitalen Medien, wenn es um den Musikgenuss geht. Die Mezzosopranistin Anna Lucia Richter stand Rede und Antwort im heutigen Plattencheck. Und Richters aktuelle Einspielung, die steht ganz im Zeichen von Johannes Brahms, im Zeichen von dessen Liedern. Dort in den Weiden, Richter begleitet von Amiel Buschakewitz. Weiden, ein Lied von Johannes Brahms, gegeben von Mezzosopranistin Anna Lucia Richter und Amiel Buschakewitz. Ausgewählte Lieder von Brahms präsentiert das aktuelle Album der Sängerin, erschienen beim Label Pentatone. Hoffmeisters Empfehlungen? Ja, Liebesleid, Liebesglück, Sehnsucht, Verwerfung, Trauer, Leidenschaften. All das begleitet die Musikgeschichte seit dem Mittelalter, seit Renaissance und Barock. Insbesondere die Gattung Oper bereitete den Sujets ein nahezu perfektes Gefäß. Dabei führen natürlich seit dem Barock die italienischen Meister prominent zu nennen, etwa Claudio Monteverdi, dessen Krönung der Poppea, die Geschichte von Poppea und Kaiser Nero, sind Legende, liegen in hochkarätigen Einspielungen vor. Allerdings ist da noch die sogenannte Neapel-Fassung des Werkes von 1651, die bislang selten und niemals vollständig aufgenommen wurde. In diesen Tagen nun veröffentlichte das Leipziger Label Rondeau eine Kompletteinspielung besagter Neapel-Fassung mit den Protagonisten Andreas Reitze, seines Zeichens Thomas Cantor, mit Reitzes Ensemble Cantus Firmus Consort und einer Reihe hochkarätiger Solisten wie Pia Davila, Elvira Brill, Julia Sophie Wagner und Hans-Jörg Mammel. Im Vorfeld der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit Andreas Reitze über das Projekt zu sprechen. Herr Reitze, Ihr aktuelles Album steht im Zeichen von Claudio Monteverdis Krönung der Poppea als 18. Thomaskantor nach Bach. Was verbindet Sie mit der Musik vor Bach?
Na gut, natürlich eine ganze Menge, weil das Thomaskantorat ist ja nicht nur auf Bach natürlich fokussiert. Natürlich, Bach steht im Zentrum unserer Arbeit, das ist klar, aber zum Beispiel Heinrich Schütz hat ja die geistliche Chormusik dem Thomaner Chor gewidmet und Monteverdi ist einfach exquisite Musik. Wir haben auch Marenzio gemacht, die Jungs waren begeistert und ich denke, das baut ja auf. Also Bach ist nicht einfach plötzlich war Bach da, sondern es hat ja aufgebaut und ich sehe Bach wie eine Sonne im Zentrum, aber ganz viele hellste Strahlen, die dahin gehen und Monteverdi gehört dazu.
Italienisches Lebensgefühl, Liebe, Verführung, Macht, Leidenschaften, das ist der Kosmos Monteverdis. Und obwohl Bach die italienische Musik ja sehr geschätzt hat, so verkörpern seine Werke doch eine ganz konträre Welt. Braucht man als Thomaskantor solche Korrektive?
Ich habe eigentlich immer ein Doppelleben geführt. Ich musste mich mal entscheiden, ob ich Kirchenmusiker oder Kapellmeister werde. Und ich habe mich eigentlich nie richtig für eine Richtung entschieden. Natürlich bin ich mit Leib und Seele Thomaskantor, aber ich habe immer auch Oper gemacht. Also wir haben unser Opernfestival in der Schweiz. Und ich hatte mich damals für den Knabenchor entschieden aus Überzeugung, weil ich selber auch aus der Schule komme. Und ich das eine wichtige Jugendarbeit finde, Kinder und Jugendliche zu fördern. Und einerseits hat mich aber die Oper nie losgelassen. Und ich habe mich dann spezialisiert auf historische Instrumente, auf die barocke Oper. Und deshalb hat sich dann meine Liebe mit Monteverdi eigentlich angebahnt.
Sie unterhalten mit dem Cantus Firmus Consort ein eigenes Ensemble, zumal eines, das auf historischem Instrumentarium musiziert. Ist das wertfrei formuliert die bessere Option, Barock- und Renaissance-Repertoire aufzuführen auf historischen Instrumenten? Oder stehen für Sie beide Optionen gleichwertig nebeneinander?
Jetzt sagen Sie eigentlich zwei Dinge. Also grundsätzlich, wenn wir Bach machen, Bach kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade wenn man so ein tolles Orchester hat wie das Gewandhausorchester, das mit historischen oder auch modernen Instrumenten zu machen. Bei Monteverdi sehe ich aber keine Option. Monteverdi würde ich nur mit historischen Instrumenten machen, das ist ganz klar. Schon nur, wenn Sie zum Beispiel Orfeo, die Zinken oder die Posaunen, die irgendwann mensurierten, das kriegen Sie mit modernen Instrumenten einfach nicht hin. Und das mit Klarinetten zu besetzen, wie das, glaube ich, Hinde mitgemacht hat, ist heute keine Option mehr, für mich schon gar nicht. Und ich denke, nee, Renaissance-Musik geht für mich nur mit historischen Instrumenten.
Sprechen wir konkret über die Monteverdi-Einspielung Poppea, seine letzte, eine zukunftsweisende Oper auf mehreren Ebenen. Sie und das Ensemble Cantus Firmus Consort haben das Werk in der Neapel-Fassung eingespielt. Was unterscheidet diese Fassung von anderen bislang meist eingespielten?
Also grundsätzlich sprechen wir von zwei Fassungen. Es gibt da die Venedig-Fassung, die eigentlich fast immer gemacht wird. Und dann gibt es eben, wie gesagt, die Neapel-Fassung. Wir haben nur zwei Handschriften, Venedig und Neapel. Neapel ist ungefähr 10 Jahre später. Und die hat man per Zufall auf dem Abfalleimer Mitte des 20. Jahrhunderts gefunden, ein Musikwissenschaftler. Und die unterscheidet sich in ganz vielerlei Hinsicht, dass zum Beispiel die Ritornelle sind da vierstimmig, während sie, indem sie in Venedig nur dreistimmig sind. Es gibt auch etliche Nummern, die wir nur aus der Neapel-Fassung kennen. Und viele Dirigentinnen oder Dirigenten haben sich entschieden, da eine Mischfassung zu machen. Das war für mich keine Option, weil sich die beiden Fassungen so stark unterscheiden, auch sprachlich sehr stark unterscheiden. Ich sage, Monteverdi, Poppea ist eine Dauerbaustelle. Da bist du nie am Ende, da beginnst du immer wieder von vorne. Es gibt auch keine Edition. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns die Neapel-Handschrift besorgt. Ich habe mir die Clifford Bartlett-Edition dann quasi genommen und mit dem ehemaligen Assistenten von Clifford Bartlett dann quasi eine eigene Edition zusammengestellt anhand der Handschrift, der Neapel-Handschrift, die so nicht aufführbar ist, weil es sehr viele Fehler darin gibt. Also das ist ein Manuskript, das so wie geschrieben nicht aufführbar, weil diverse Übergänge harmonisch nicht funktionieren. Und da gibt es viele Korrektiven, die wir angehen mussten. Das war eine musikwissenschaftliche Feindoktorarbeit. Die hat mich sicher fast 2 Jahre beschäftigt, bis aufs Blut, bis aufs Innerste. Fasziniert auch. Und die CD-Aufnahme ist quasi das Resultat davon.
Öffnet diese Fassung denn neue Perspektiven auf das Werk?
Ich glaube, Perspektiven nicht unbedingt, weil die Geschichte ist ja die gleiche. Aber ich denke schon verschiedene Facetten, was die Instrumentierung anbelangt, was gewisse Nummern anbelangt, also die zum Beispiel der Nero, das ist immer die Frage, wie besetze ich denn den Nero? Damals hat das ein Kastrat gesungen, heute gibt es sie nicht mehr. Man kann das mit einem Counter machen, wie zum Beispiel Gardiner das besetzt hat. Da gibt es aber nur ganz wenige weltweit, die das überhaupt können und meistens dann einbrechen im letzten Akt. Und wir hatten uns dann für Elvira Bill entschieden, eine Mezzosopranistin, eine Altistin, die sowohl Tiefe wie Höhe hat, weil die braucht Tiefe und die braucht eben aber auch Höhe, gerade in der Neapel-Fassung. Das geht bis in die Sopranlagen hoch, ist eine typische Kastratenpartie.
Thomas-Kantor Andreas Reitze im Gespräch zu seiner aktuellen CD mit Monteverdis Krönung der Poppea. Mitarbeiter das von Reitze ins Leben gerufene Cantus Firmus Consort auf historischem Instrumentarium und Vokalisten wie Elvira Brill, Julia Sophie Wagner und Hans-Jörg Marmel. Die 4-CD-Box erschien beim Leipziger Label Rondeau. Ein Höreindruck jetzt. Or cantiamo Giocondi. Sopranistin Marion Grange begleitet vom Cantus Firmus Consort unter Andreas Reitze. Cantiamo Giocondi, die Nummer aus Monteverdis Krönung der Poppea mit der französischen Sopranistin Marion Grange, begleitet vom Cantus Firmus Consort unter Andreas Reitze. Das Werk in der kompletten Neapel-Fassung erschien jetzt beim Leipziger Label Rondeau. Hofmeisters Empfehlung, bleiben wir bei der Oper und lassen uns ein in den opulenten Kosmos von Richard Wagners Ring der Nibelungen. Das Ringen um das Gold der Nibelungen gipfelt bekanntermaßen mit der Götterdämmerung in einem furiosen Finale. Und die Geschichte dieser Götterdämmerung, die haben jetzt die Kollegen von RBB Kultur in eine Hörspielfassung überführt und, wie es so schön heißt, modern interpretiert. Dabei führende Schauspieler wie Regina Lemnitz, Fabian Hinrichs oder Dimitri Schad. Als ich von dem Projekt erfuhr, war ich zunächst skeptisch, nach dem Hören aber durchaus angetan.
Wie kann ich jemals meine Ehre wiederherstellen?
Da hilft nur eins. Und das ist Siegfrieds Tod.
Siegfrieds Tod?
Nur der sühnt dich in deiner Schmach.
Aber wir haben einander Blutsbrüderschaft geschworen.
Und er hat sie gebrochen. Das muss er mit seinem Blut bezahlen.
So ist es denn wahr. Er hat mich wirklich verraten.
Dich verriet er. Wie ihr alle mich verraten habt, nicht er allein. Ihr alle habt euch an mir schuldig gemacht. Doch Siegfrieds Tod soll mir vorderhand genügen. Er falle. Zur Sühne für euch und für mich.
Ja, er falle. Uns allen nützt sein Tod.
Aber Gudrune, wie stehen wir vor ihr da, wenn wir ihr den Gatten entreißen?
Den Gatten?
Wenn sein Tod sie betrübt, dann muss man die Tat vor ihr verbergen. Morgen ziehen wir zur Bärenjagd. Dort können wir Siegfrieds Tod als Jagdunfall tarnen.
Wagners Götterdämmerung, das Finale des Ring der Nibelungen, auch in der Hörspielfassung durchaus reizvoll und kurzweilig, runtergebrochen, konsistent und auf hohem Niveau auf 70 Minuten Laufzeit. Insbesondere für Wagner-Neulinge gewiss eine Einstiegshilfe in den komplexen Stoff, produziert das Hörspiel von RBB Kultur, veröffentlicht beim Label der Audio Verlag. Sie sind bei Hoffmeisters Empfehlung. Die Brahms-Sinfonien, hundertfach eingespielt, und doch gelingt es dem ein und anderen Dirigenten immer noch, ungehörte, frische Perspektiven aufzuzeigen. Von eminenten Energielevels, Transparenz und dynamischer Schattierung gezeichnet, die Lesarten von Adam Fischer und dem Danish Chamber Orchestra. Wir brachten einen Ausschnitt aus Brahms' vierter Sinfonien E-Moll Opus 98, der dritte Satz überschrieben Allegro Giocoso. Die Box mit sämtlichen Sinfonien veröffentlicht beim Label Naxos. Womit wir kommen zum Fanny Mendelssohn Förderpreis. Der Gewinn des Preises ist gebunden an eine CD-Produktion, die den Preisträgern ein profiliertes Entree bietet in den globalen Tonträgermarkt und damit gegebenenfalls Karrieren anstößt. Preisträgerinnen des vergangenen Jahrgangs waren Geigerin Dorothea Schopelius und Pianistin Jelisaveta Vassiljeva mit ihrem Konzept Hashtag Wunderkammer, das entlang von einschlägigen Werken den Einfluss der Medien auf die Musik spiegelt. Ich traf die Musikerinnen in Hamburg. Frau Schopelius, Frau Vassiljeva, Sie sind die Preisträgerinnen des Fanny Mendelssohn Förderpreises 2022. Dieser Preis, der zeichnet sich ja aus durch eine Reihe von Alleinstellungsmerkmalen und durchaus auch spezielle Herausforderungen.
Ja, der Wettbewerb ist auf jeden Fall eine sehr besondere Sache. Also es geht nicht nur ums Spielen, sondern auch um die Entwicklung eines Konzeptes. Er ist auch irgendwo sehr nachhaltig in dem Sinne, dass es danach weitergeht. Wenn du diesen Preis gewinnst, wird man Teil der Fanny Mendelssohn Artists, einer Familie von Preisträgern, die in unterschiedlicher Kombination auch gemeinsam auftreten, im Kontakt bleiben, Konzepte entwickeln. Bei anderen Wettbewerben ist das definitiv eigentlich nicht so.
Ich finde, das ist ein sehr besonderer Wettbewerb. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Wettbewerb gemacht und ich finde, das ist wirklich was Besonderes für uns beide und auch als Erfahrung wirklich unglaublich schön.
Der Preis steht im Zeichen der Komponistin und Pianistin Fanny Mendelssohn. Was verbinden Sie mit dieser bemerkenswerten Künstlerpersönlichkeit?
Dass der Preis von dem Mendelssohn-Förderpreis heißt, gibt einem eigentlich wirklich viel Raum, auch für Inspiration. Natürlich kommt einem als erstes in den Sinn Frau zu einer bestimmten Zeit, wo sie vielleicht ihren Job so nicht ausüben durfte. Das stimmt auch alles, was ich aber ganz besonders interessant an Fanny Mendelssohn finde. Und das ist auch der Grund, warum ich finde, dass sie so viel Raum für Inspiration und Konzept bietet, ist, sie ist ja eben doch Berufsmusikerin geworden. Und das war eben auch etwas Bestimmtem geschuldet. Das war ihrer Familie und ihrer Ausbildung geschuldet. Das war ja eine grundgebildete intellektuelle Familie, wo alle Arten von Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften so eine große Rolle gespielt haben. Und diese Frau war so durchgehend gebildet und konnte mit so vielen Dingen was anfangen und hatte auch so viele Kontakte zu so vielen interessanten Persönlichkeiten, dass sie daraus sehr viel geschaffen hat und auf ihrem Lebensweg auch durch das enge Verhältnis mit ihrem Bruder viele Leute inspiriert hat. Ja, sie war eine Frau. Sie konnte eine gewisse Rolle nicht einnehmen, aber sie hat es irgendwie ja doch getan, hat die Menschen berührt und bewegt und hat daraus ganz, ganz viel geschaffen. Und wenn man sich mit Fanny Mendelssohn ein bisschen beschäftigt und mal hinter dieses, sie war eine Frau und durfte nicht gucken. Da ergeben sich Welten und Bücherberge, das kann man sich gar nicht vorstellen, denn diese ganze Familie, angefangen bei Moses Mendelssohn, ist derartig inspirierend, dass man da, ich glaube, 1000 Millionen Konzepte und Ideen draus ziehen kann.
Sie war ja auch eine von nicht vielen, die hat sich sehr beschäftigt mit Salonkonzerten. Sie hat sehr beschäftigt auch mit neuer Musik damals. Sie möchte, dass Leute das hören und sie war sehr motiviert und hat wirklich viele Komponisten auch geholfen und Konzerte organisiert. Und das ist unglaublich eine große Inspirationsquelle für uns.
Der Fanny Mendelssohn Förderpreis ist verbunden mit einer CD-Produktion, die das dekorierte Konzept spiegelt. Sprechen wir also über das Herzstück des Preises, das Konzept, mit dem sich die Bewerber präsentieren müssen. Das von ihnen entwickelte, sehr originäre, reflektiert ein bedeutendes Stück Musikgeschichte.
Das Konzept für unsere CD heißt Hashtag Wunderkammer. Und zwar aus folgendem Grund: Eine Wunderkammer an sich, der Begriff kommt aus der Renaissance. Das waren Kammern, wo Reisende von ihren Reisen wundersame Dinge mitgebracht haben und dort gesammelt haben. Und das Hashtag steht davor, weil wir uns mit den Medien und dem Internet beschäftigen. Und eine Sache steht da im Vordergrund, weil Medien und Musik, das ist schon immer verbunden gewesen, fing an, bevor überhaupt irgendwas Technisches gab. Der Musiker war ja irgendwie schon immer das Medium, weil er ja die Musik an den Zuhörer vermittelt hat. Und als dann, also 1878, wurde die erste Musikaufnahme auf einem Zinnfolienphonographen gemacht. Und das war ein Wunder für die Menschen, weil die Menschen konnten auf einmal eine Musik hören, die ja gar nicht live vor ihnen vorgespielt wurde. Und als das Ganze dann noch weiterging, als dann das Radio erfunden wurde und die Musik quasi im Wohnzimmer der Menschen gelandet ist, das war in sich auch wieder ein Wunder, weil auf einmal Menschen Zugriff zu Musik hatten, die vorher keine hatten, weil sie nicht in musikalische Salons geladen waren oder in bestimmten Klassen sich nicht rumtrieben. Da hat sich uns da eine wahre Wunderkammer aufgetan. Einerseits, weil es dieses technische Wunder ist, was die Musik in die Herzen der Menschen trägt und gleichzeitig, weil es so unglaublich viel Raum gab auf einmal für inspirierendere Persönlichkeiten, die sich von dem Medium haben inspirieren lassen und sogar extra für das Medium komponiert haben. Und so haben wir eine kleine Reise angefangen. Wir haben beim Radio angefangen, sind bis in die Filmmusik gegangen, haben am Ende sogar noch mit dem Komponisten Jonathan Heck zusammengearbeitet und unser eigenes kleines Werk fabriziert, World Wide Web. Und so ist eben der Titel auch entstanden, Hashtag Wunder. Und letztendlich beschäftigen wir uns wirklich einfach mit Musik und Medien. Wie gehen die Hand in Hand? Wie haben die einander inspiriert? Und sind zu dem Schluss gekommen, das eine geht nicht ohne das andere.
Und eine besondere Rolle dabei kommt ja Musik zu, die speziell fürs Radio komponiert wurde.
Genau, wir haben zum Beispiel auf der CD spielen wir ein Stück von Ernst Toch, die Sonate für Violine und Klavier. Und das ist erstmal jetzt Ernst Toch, das ist neue Sachlichkeit, das ist eher ungewöhnliche Musik, kennen auch nicht viele. Was aber dann vielleicht auch viele nicht wissen, ist, Toch war Radiokomponist. Er hat speziell für das Radio komponiert und hat so sehr neue Klänge, die ungewöhnlich waren, eben auch so irgendwie den Leuten näher gebracht. Weil auf einmal lief eben Ernst Toch auch nach irgendwie einem französischen Chanson oder einem Jazzstück im Radio. Das kam da auf einmal alles zusammen, was vorher nicht so war. Das wurde vorher wirklich klar getrennt. Da wurde auch im Konzertsaal nicht wirklich gemischt. Und im Radio wurde das eben auf einmal. Und es sind zum Beispiel auch fremde Klänge ins Land getragen worden, die es vorher hier gar nicht gab. Zum Beispiel spielen wir die Ravel-Sonate für Violine und Klavier. Und der zweite Satz daraus, der Blues, den hat Ravel komponiert und die Geige imitiert in diesem Satz das Saxophon. Das Saxophon gab es aber hier in Europa noch gar nicht. Und die Saxophonklänge und die Jazzklänge, die kannte man aus dem Radio. Die kamen nämlich aus Amerika. So hat das Ganze dann eine Verbindung.
Auch spielen wir zum Beispiel Andantino von Fritz Kreisler. Und Fritz Kreisler ist ja bekannt für so eine kleine und virtuose und sehr charmante Stücke für Geige und Klavier. Aber dieses Stück, das wir ausgewählt für unsere CD haben, heißt Andantino und das war allererste Stück, das im berühmten Pioniersendung des Radio Funkstunde gespielt wurde.
Hoffmeisters Empfehlung, wir waren im Gespräch mit Dorothea Schopelius und Jelisaweta Wassiljewa, den beiden Preisträgerinnen des Fanny Mendelssohn Förderpreises, zu ihrer beim Hamburger Label S-Dur erschienenen Debüt-CD Hashtag Wunderkammer. Konzept und CD stellen die Geigerin und die Pianistin im April kommenden Jahres übrigens im Mendelssohn-Haus in Leipzig vor. Und hier ist Musik aus dem Album Hashtag Wunderkammer. Der vierte Satz, Maskerade, Hornpipe aus der Suite für Violine und Klavier Opus 11 von Erich Wolfgang Korngold. Erich Wolfgang Korngold, seine Suite für Violine und Klavier Opus 11, der vierte Satz, Maskerade, Hornpipe, eine Aufnahme mit Dorothea Schopelius und Jelisaweta Wassiljewa. Und soweit denn auch Hoffmeisters Empfehlungen, die Sendung nachzuhören unter mdrklassik.de. Kommende Woche auf diesem Platz mein Kollege Bernhard Schrammeck. Ich danke für Ihr Interesse.